Ganz kurz, Franz Vogel von SRA, Mitarbeiter dort seit 2011, vom Anfang an.
Nochmal hallo. Osama Muhammad Ali. Ich koordiniere Sprachkurse bei der FAW, sprich Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Saalfeld.
Matthias Klemmt, ich bin Soziologe und Mitglied im Kompetenzzentrum Rechtsextremismus an der Uni in Jena.
Martina Renner, Mitglied des Deutschen Bundestages und Sprecherin für antifaschistische Politik der NUS-Fraktion.
Kai Gris, Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei und ich hoffe nicht der eine Buhmann-Runde.
Natürlich nicht. Ganz kurz zu mir, Axel Hörling. Mein Name ist jetzt seit 16 Jahren beim Mitteldeutschen Rundfunk. Kümmere mich da auch um die Innenpolitik unter anderem. Und da spielen die Angsträume mittlerweile auch immer eine größere Rolle. Aber es geht ja erstmal vorrangig nicht um mich, sondern. Aber ich kann nachher auch noch was dazu erzählen. Angstträume, größere Dimensionen, Fragezeichen. Als es um die Vorbereitung dieser Veranstaltung ging oder auch als ich gefragt worden bin, kannst du deine Podiumsdiskussion moderieren, habe ich überlegt, Angstträume, was ist das eigentlich? Angst ist diffus, Angst ist schwer messbar, von Angst ist schnell die Rede, aber ganz offenbar gibt es Angstträume und sie werden offenbar größer. Die Ausstellung ist ja nur ein kleiner Bruchteil von dem, was tatsächlich draußen passiert. Darum würde ich gleich die Frage an nicht den Buhmann, sondern den Vertreter der Polizei geben. Angsträume dürfte es doch theoretisch gar nicht geben.
Doch. Wir haben heute schon gehört, dass Angsträume ja durchaus sehr individuell sich entwickeln können. Bei einzelnen Personen, weil sie einfach Opfer von Gewalt geworden sind, dass dieser Raum, in dem sie das erleben mussten, für sich selber zu sich zu einem Angstraum entwickelt. Wenn wir über Angstträume, über ganze Bereiche in Städten, in Gemeinden reden, dann sollte es die eigentlich nicht geben. Und es wäre durchaus auch Auftrag der Polizei, solchen Angsträumen, ich nenne es mal vorsichtig, wieder ein bisschen Sonnenlicht einfließen zu lassen, solche Angsträume eben zu bekämpfen.
Jetzt natürlich die Frage, das heißt aus Polizeisicht mehr Polizei oder?
Okay, jetzt mache ich den Gewerkschaftler. Ja, natürlich. Das ist eine logische Konsequenz, dass wir in Räumen, in denen einfach keine Polizei, sprich das staatliche Gewaltmonopol, kaum noch zu spüren ist, wenn dort Angsträume entstehen, weil sich Menschen aus verschiedensten Gründen nicht mehr zu bestimmten Zeiten auf die Straße trauen, aber abends nicht mehr durch irgendwelche Straßenzüge gehen möchte, dann gehört dort gestaatliches Gewaltmonopol hin und es ist in dem Fall für uns in Deutschland nochmal die Polizei.
Und wir wissen ja auch alle, bei der Gewerkschaft, der jetzt noch gar nicht so herauskam, ist ja sofort immer der Blick zur Politik, die dann immer sagt, nee, wir haben kein Geld und nicht mehr Polizei gibt es nicht, weil ich nicht weiß, ob es das auch des Rätsels Lösung wäre. Aber Martina, die Frage an die Politik, jetzt haben wir mit der Linken jetzt ja jemanden da, der ja am Ruder sitzt. Also mehr Polizei, um weniger Angsträume zu haben oder... Ja.
Also ich glaube, mehr Streifenbeamte ist tatsächlich eine Antwort, aber die greift zu kurz. Ich brauche ein gesellschaftliches Sicherheitskonzept für die derzeitige Situation und das ist auch keine Aufgabe eines einzelnen Bundeslandes. Das will ich ganz deutlich sagen. Wir erfassen ja als Linksfraktion regelmäßig die Straf- und Gewalttaten und was wir da aus 2014/15 ablesen, ist im Grunde ein einziger Angstraum Bundesrepublik Deutschland. Das Land brennt. Ja? Also wir haben eine pogromartige Welle rassistischer Gewalt. Ich sage mal, natürlich zugespitzt in den Brandanschlägen um die 100 letzten Jahr auf Flüchtlingsunterkünfte, aber daneben auch die Zahl der Übergriffe, der Tätigkeiten, der Straftaten insgesamt, der Angriffe auf die Abgeordneten, Büros und Parteibüros. Jeder Indikator, den ich in dem Bereich habe, ist 2015 angewachsen, derzeit offiziell die Zahl 30%. Ich glaube, wenn sie dann bereinigt sind durch die Nachmeldungen, werden wir es weitaus höher liegen, möglicherweise sogar bei einer Verdopplung im Vergleich zu 2014. Darunter viele Straf- und Gewalttaten auch unter Verwendung von Waffen und Sprengmitteln. Und wenn ich das ansehe, brauche ich tatsächlich nicht nur auf Landesebene, in der Kommune, im Straßenzug, in meinem Wohngebiet ein Konzept. Wir brauchen tatsächlich von der Bundespolitik endlich ein Eingeständnis, dass es von dort ein Signal gibt, dass dieses Land diese Gefährdungssituation für Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch mittlerweile für viele Flüchtlingshelferinnen engagiert, nicht mehr toleriert. Dass dieses Land gegen diese Situation aufsteht. Und dazu gehört ein Sicherheitskonzept und da müssen sich auch die Sicherheitsbehörden beteiligen.
Konzepte klingt mir als wunderbare Überleitung zur Wissenschaft. Unabhängig von mehr Polizei oder Polizeisicherheitsbehörden, Politik, die nach Konzepten sucht, ruft, was kann die Wissenschaft Konzepte liefern? Hat die Wissenschaft die neutrale Wissenschaft, forschende Wissenschaft, gibt es da Konzepte? Kann es die geben?
Von oder für was? Konzept gegen Angst vor. Naja, also da brauchen wir zunächst eine Engfassung von tatsächlich, was meinen wir mit Angst vor. Das wurde schon angesprochen, das ist was Individuelles. Angst kann auch was sehr Subjektives sein, was mitunter vielleicht auch eine andere Ursache, was anderes Verborgenes kaschiert oder umhängt. Wir haben mal eine Befragung gemacht, übrigens gar nicht so sehr neutral, sondern als eine engagierte Wissenschaft, die auch sich auf die Fahnen geschrieben hat, mit Zivilgesellschaft zusammen nach Lösungen zu suchen. Public Sociology Access in der im Fachdeutsch oder im Fachenglisch in dem Fall. Wir haben erstmal zusammen eine Befragung gemacht bei Betroffenen rechter Gewalt in Thüringen. Und da sagen also ganz konkret, ein Viertel der Befragten, 25%, seit der Tat versuche ich den Ort des Geschehens zu vermeiden, also seit einer Gewalterfahrung. Für ein Viertel der Befragten sozusagen gibt es konkrete Angstträume von Betroffenen rechter Gewalt. Was aber noch viel stärker auffällt, ist in der Form von, und da bin ich in dem, was Martin Renner gesagt hat, in der Form von kollektiver Viktimisierung, nämlich es wird jemand zum Opfer von Gewalt und das strahlt aus auf eine größere Gruppe, die sozusagen stellvertretend gemeint ist. Wir haben die Betroffenen auch gefragt zu dieser kollektiven Viktimisierung. Jetzt muss ich kurz überschlagen, aber ich schätze, 85% der Befragten sagen, ich kenne Menschen, mehr als 85, doch 86%, wie auch immer, ich kann es nicht so schnell, 84, ich kenne Menschen, die aus Angst vor rechter Gewalt bestimmte Orte meiden. Also bei denen Betroffenen im Umfeld, Betroffenen von rechter Gewalt im Umfeld, spricht sich das rum und führt das dazu, dass es konkreter, danach haben wir gefragt, Orte gibt. In der Tat gibt es aber nicht nur Orte der Angst. Wir sind, also ich bin im Moment dabei, im Landkreis in Thüringen eine Lokalanalyse zu machen. Und zum Thema Angst, was mir als erstes heute Abend in der Vorbereitung auch eingefallen ist, ist, immer mehr Deutsche aus der Zivilgesellschaft sagen, die sich zum Beispiel für Flüchtlinge engagieren, sagen, ich mache das zwar, aber ich rede darüber nicht mehr, weil ich Angst habe, das im öffentlichen Diskurs zuzugeben. Rechte Gewalt, sie eskaliert, Martina Renner hat es gesagt, das Land brennt, unheimlich schlimm, aber noch schlimmer oder mindestens genauso schlimm ist es, wenn der demokratische Debattenraum zu einem Angstraum wird, in dem man nicht mehr sozusagen sagen kann, was man tut, was man für richtig hält, in dem Druck Menschen Schimpfworte ist, gewissermaßen und sich Leute sozusagen Angst haben zu sagen, was sie denken. Insofern auch im Hinblick auf das Thema der Debatte, ich glaube, diese Frage der neuen Dimension der Angstträume, ja, die hat eine lokale, eine sehr konkrete Komponente, die hier auch in der Ausstellung deutlich und problematisiert wird, aber das Problem ist leider noch ein viel größeres.
Weil wir es gerade wieder gehört haben, ist es ja das, wie fasst man Angst? Wir reden ganz viel über Angstträume und Konzept und überlegen, aber Osama, du hast die Angst erleben müssen. Für dich, gibt es für dich noch Angstträume? Gibt es den Angstraum?
Ja, Angstträume für mich sind oft auch mit Zeit verbunden. Ich kann nicht sagen, in dem Ort X gehe ich nie hin, aber ich sage, in dem Ort X gehe ich um die Zeit nicht hin. Zum Beispiel im Bus. Ich arbeite jetzt in Saalfeld, ist auch ein Begriff. Und zum Beispiel, da bin ich einmal ein bisschen bis Spätabend auf Arbeit geblieben. Und da war so um 18 Uhr ungefähr. Und dann bin ich in den Bus eingestiegen. Ich frage mich, ist ganz wichtig, dass hinter mir keiner sitzt? Und auch nicht vor mir. Für mich zum Beispiel so was ein Einsraum. Oder bestimmte Neigung zum Beispiel, da geht man ja gar nicht hin. Abgesehen davon, ob dort einfach Gewalt geübt wird oder nicht, man sagt, ich gehe dort nicht hin, ich fühle mich dort nicht oder unwohl zum Beispiel. Oder Straßenbahn, Freitag, Samstag, Sonntag, abends. Da haben die Leute ein bisschen mehr getan als sonst oder als normal. Und da hat man ein bisschen Bedenken mit dem Bildern. Fahrrad fahren, es ist kalt, man ist müde, aber man ist es sicher.
Aber warum? Also wo begründet sich das? Also du sagst das ja nicht, also du sagst ja nicht aus Spaß, ich fahre jetzt lieber nicht Bus. Also woher kommt das?
Erstmal aus meiner eigenen Erfahrung in Hermeshof, weil das einfach tagsüber war, das war um 17 Uhr und so. Öffentlicher Platz, war ein Parkplatz, Einkaufszentrum und trotzdem wurde auch Gewalt geübt. Und da hat man gehofft, es wird geholfen, aber der Mann hat ein bisschen näher weggeguckt, als geholfen hat. Und davon kommen die Ängste. Man weiß nicht einfach, woher kommt der Gefahr. Lieber sicher, auch nur sicher gehen und dann vieles auch einfach berücksichtigen müssen. Einkaufen ist eine Sache für mich, da gehe ich zum Beispiel in bestimmte Orte nicht einkaufen. Und auch bestimmte Orte, zum Beispiel in Lomida, in der Nähe in Lomida. Erstmal, weil ich nicht Deutscher bin, zweitens, ich bin heutiger Mensch und da fällt man ein bisschen eher auf als alle anderen Leute. Und da habe ich ein bisschen Bedenken hinzugehen an der Arbeit.
Jetzt ist Osama ja kein Einzelfall, wie wir ja alle wissen. Das ist, wie ist denn die Erfahrung bei Esra? Also es gibt ja auch nicht viele Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind und die da offen dann drüber reden. Ja, das ist ja dann wieder das nächste Problem. Aber wie ist die Erfahrung von Esra? Also, ist das, ja, wie muss man sich, wie viele Menschen betrifft das, wie viele kommen zu euch, wie viele, also kann man das spürbar, einordnenbar machen?
Ich habe vielleicht eine aktuelle Zahl, die mich selber ein bisschen schockiert hat, war jetzt die Veröffentlichung der Opferberatungsstellen aus Ostdeutschland, Berlin und NRW, wo wir halt gemeinsam eine Statistik veröffentlichen und da kam raus, dass wir gezählt haben, also nur in diesen Bundesländern, 4,8 Angriffe pro Tag in Deutschland. Also da fehlen noch ganz viele Bundesländer, wo sozusagen rechte Gewalttaten. Das heißt, man hat also in 2015, das heißt, man hat täglich eigentlich in Deutschland Übergriffe, Angriffe und das ist nur das, was gemessen wird. Also es gibt immer noch die hohe Dunkelziffer. Das heißt, was Martina Renner auch vorhin schon mal angesprochen hatte, es ist einfach faktisch so, dass für Geflüchtete es in Deutschland keinen sicheren Raum mehr gibt. Man hat sozusagen, also so, das ist auch, was uns immer wieder betroffen auch schildern, man will die Unterkunft nicht verlassen. Und ich weiß nicht, wer schon mal bei dieser Flüchtlingsunterkunft ein bisschen länger gestanden hat. Ich war mal mit meinem Kollegen in Eisenberg gewesen und da fahren Autos vorbei, die hupen, die zeigen Beleidigungen, da kommen Sprüche aus dem Auto gerufen, bis zu Hitler grüßen. Und das ist nur, was ich ungefähr eine halbe Stunde mitgekriegt habe. Das heißt, das ist ja das alles Taten, die unter der Gewaltschwelle sind, aber trotzdem hat man halt einen Angstraum, die Leute trauen sich dann halt diese Unterkunft nicht mehr zu verlassen und sich frei zu bewegen. Das ist eine unglaubliche Einschränkung für Menschen. Und deswegen würde ich auch immer von diesem kollektiven Angstraum sprechen. Das heißt, was man halt hat, ist auf der einen Seite diesen individuell erlebten Angstraum, der irgendwie, weil man da angegriffen wurde in der Straßenbahn oder weil man bestimmte Äußerungen erlebt hat, sodass man einen Ort meidet. Das andere ist, dass es bestimmte Gruppen trifft, sich irgendwo zu bewegen. Und wenn ich zum Beispiel, muss ich auch sagen, dass es betrifft jetzt nicht nur Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern nehmen wir mal das nächste Schwerpunkt in den letzten Jahren waren politische Gegner. Also es hat sich fast verdoppelt, die Anzahl an politischen Gegnern, die angegriffen werden. Das heißt, hier gibt es einige wahrscheinlich unter uns, die da sind, die wissen, was ich meine. dass man mit diesen Taten, wenn politische Gegner dann auf Demonstrationen angegriffen werden, dass man auch manchmal überlegt, wie komme ich dann hin, wie gehe ich zurück. Das ist sozusagen genau das, wenn ich erkannt werde, dann sozusagen ein Angstraum entsteht und ich mich dann halt eingeschränkt bin in meiner Bewegungsfreiheit. So.
Herr Christ, was halten Sie dem entgegen? Wir haben heute Abend wieder gehört, die Kriminalstatistik ist heute vorgestellt worden, wieder mehr rechte Straftaten, Gewaltstraftaten. Ganz konkret, was sagt ein Polizeibeamter, vielleicht nicht ganz ein GdP-Beamter, ja, Menschen wie Osama oder auch Esra, wenn die sagen, wenn sie sich das jetzt anhören müssen? Es gibt Räume, wo Einzelne, wo ganze Gruppen sich hier in Deutschland nicht mehr frei bewegen können, weil sie einfach Angst haben.
Die Meinung einer Polizei, was eine Polizei dazu denkt oder überlegt, ist immer nicht ganz unkritisch zu betrachten, gerade auch bei mir, meiner Person, nicht ganz unkritisch zu betrachten, weil ich in der Frage gerne den Spielball der Politik übergeben möchte. Ich glaube, Polizei macht im Großen und Ganzen, mit Abstrichen, die wir durchaus heute auch schon angesprochen haben, im Großen und Ganzen das, was sie tun kann, um Angsträumen zu begegnen. Ich möchte ein Beispiel machen, ich komme aus einer Zeit, weil ich vorhin Beispiele der Dritten gelesen habe aus den 90er Jahren, wenn wir in Ilmenau die Geschichte der Herzen Raum, die Zeiten aus Anstatt in Ilmenau kennen, mit solchen Sachen wie dem Blauen Wunder, dort macht Polizei das, was Polizei machen kann. Polizei ist präsent, Polizei wirkt auf die Situation ein. Aber ich bin sehr wohl bei Frau Renner mit der Ansage an die Politik muss dort reagieren. Und ich bin sehr wohl aber auch bei ihrer Aussage, dass wir gesellschaftlich dort was tun müssen. Wenn ich tatsächlich höre, dass, was ich überhaupt nicht in Frage stelle, dass Geflüchtete die Unterkünfte nicht mehr verlassen wollen, weil sie sich einfach unsicher fühlen, weil sie einfach Angst haben, vor den Objekten, außerhalb der Objekte sich zu bewegen, dann ist das nicht unbedingt, nicht ausschließlich Auftrag der Polizei, sondern das Auftrag der Gesellschaft, dort auch Räume zu finden und Räume zu schaffen, in denen sich Geflüchtete wieder frei bewegen können und wollen.
Du darfst gleich noch hin, aber erst Osama. Osama, du hast es gehört, was die Polizei quasi anbietet. Problem gelöst?
Nein. Ich gehe jetzt mal ein Stützbuch auf das Thema mehr Polizei, Streiffrage und die Ängsträume abzuschaffen. Ich bin der Meinung, dass wir auch mit für die Polizei und Streiffrage die Angsträume nicht komplett abschaffen können. Man braucht dazu Zivilcourage und Aufklärung der Gesellschaft, die Ängste und die Bedenken der Einheimischen, Ängste und Ängste anzusprechen und auch Transparenz im Umgang mit Betroffenen. Und jetzt kommt die Polizei, auch zu meiner Erfahrung. Wie kann ich zum Beispiel etwas schildern oder nach außen tragen, wie zum Beispiel im Polizeiwagen bin, zwei, drei Beamte im Auto und ich kann nichts tun. So ein kleines Beispiel zu meinem Fahren. Ich wäre 3 Stunden vorhin bei mir zu Hause. Ich konnte nicht weg, weil die Polizei da ist, muss alles aufnehmen und. Ich habe gesagt, jetzt haben wir alles aufgenommen, wir fahren dann nachher zur Polizeistation nach Rudrichstadt. Darf ich bitte jetzt mal nach Hause gehen? Meine Frau ist doch spannend, sie macht sich Sorgen, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Sagt man, ja, rufen Sie mal an. Mein Handy ist aus. Wie ist das Handy? Ich habe nur nicht im Kopf. Sagt man, wir haben jetzt keine Zeit, wir haben so viel zu tun. Dann hat es ewig gedauert, bis ich hingehen darf. Und das kann mich nach Hause tragen. Da steht eine Aussage gegen 3 Aussagen in der Polizei und hat dann verloren. Weil bei der Aufnahme, zum Beispiel in Rudrichstadt, da saß ich da und ein Beamter aus Weimar war das, Ausweis, bitte schon, und fragt mich, so dürfen wir noch nicht arbeiten, richtig? Entweder Sie lesen, was ich Ihnen gegeben habe, oder Sie fragen mich. Sagt, da steht hier ganz genau, Student. Darf das Student und. Sagt, wer kommt das überhaupt? Und das kann ich einfach nach Hause tragen. Ich seine Aussagen, dann ein Polizist, ein Muttersprachler, nicht Muttersprachler, und dann hat man verloren. So, wenn ich bitte um Transparenz mit Umgang oder den Umgang mit Betroffenen, aber wie es das zu schaffen ist, habe keine Ahnung. Ich kann es nur ansprechen.
Die Politik war auch gefragt, wie vorhin schon. Jetzt will ich Konzepte hören.
Ich mache jetzt nochmal die Landespolitikerin, die ich nicht bin. Also nochmal mit Blick auf die Polizei.
Du hast das Ding weit gespannt.
Ja, genau. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Problem angesprochen worden. Interkulturelle Kompetenz, Sprachkompetenz, Empathievermögen. Das ist tatsächlich etwas, was mit der Polizeiausbildung zu tun hat. Ich sag mal, eine ja, menschenrechtsorientierte Polizeibildung ist ein Gegenentwurf zu dem vermeintlich unpolitischen Beamten. Ja? Und ich denke, da muss auch noch einiges passieren. Da ist auch schon etwas passiert. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht Veränderungen in der Polizeiausbildung in den letzten Jahren gegeben hat. Ich glaube, es geht aber im Wesentlichen darum, dass solche Studieninhalte quasi in allen Bereichen implementiert werden und nicht sozusagen Sonderangebote sind, die man dann zusätzlich im Rahmen von Fort- oder Weiterbildung als Polizeibeamte oder Polizeibeamtin mal buchen kann bei der Landeszentrale für politische Bildung oder so, sondern das muss Pflichtbestandteil der Ausbildung sein. Klar, jetzt wird wahrscheinlich gesagt, das ist so und dann, genau, das ist nicht so. Richtig. Da hat dann vielleicht auch tatsächlich Landespolitik noch Möglichkeiten, ne, noch ein bisschen zu justieren. Das andere ist, ich glaube tatsächlich, man kann nicht einfach auch sagen, wir sind da und wir versuchen unser Mögliches unter den Bedingungen, die wir derzeit haben, des Personalbestandes und der Mittel, muss man auch Prioritäten setzen. Und ich würde sagen, angesichts der augenblicklichen Gefährdungssituation muss Polizei dahin kommen, zu sagen, es muss jetzt primär darum gehen, Leib und Leben zu schützen und zum Zweiten, dort, wo Menschen bereit sind, Verhaltensänderungen in Kauf zu nehmen, auf ihre Grundrechte zu verzichten. Das geht ja zum Teil bis in den Bereich der Presse, um es mal deutlich zu sagen, wenn man bei Pegida in Dresden war, da laufen Medienvertreter und Vertreterinnen mittlerweile mit Schutzweste und Helm und eigener Security rum. Das sind Zustände, die sind undenkbar mittlerweile. Wenn wir das nicht wollen, ja, dass in die Grundrechte eingegriffen wird, dass sozusagen die Menschenwürdegarantie verletzt wird, dann sage ich mal, muss Buntmetalldiebstahl mal ein bisschen anstehen. Ja? Oder die Überwachung des fließenden Verkehrs. Oder mir fallen der Schwarzfahrer in Straßenbahn und die ganzen BTM-Kontrolldelikte, ja, irgendwie, doch, ich sag das jetzt mal so, bin eine Politikerin, ja. So, da muss man Prioritäten setzen und da muss das Signal eben jetzt sein von den Behörden, das ist im Augenblick eine tatsächlich zentrale Aufgabe, diese Gefährdungssituation ein Stück weit in den Griff zu kriegen. Und dann kommen wir zur gesellschaftlichen Aufgabe und da sage ich mal, das ist katastrophal, was wir derzeit erleben. Wir fragen uns ja alle, warum werden diese Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte so schlecht aufgeklärt? Ja? Das liegt derzeit unter 20%. In Thüringen will ich die Prozentzahl nicht nennen. Ja? Die ist
schlechter.
Schlechter. Und wenn ich die allgemeine Aufklärungsquote bei schweren Brandstiftungen mir angucke, ist sie sehr, sehr viel höher als bei den Branddelikten gegen Unterbringung von Flüchtlingen. Warum ist das so? Da kommt etwas dazu und da bin ich bei der Gesellschaft. Dort, wo versucht wird, Ermittlungsansätze zu finden, stoßen die Behörden, also Staatsanwaltschaften und Polizeien, die das in der Hand haben, auf eine Mauer des Schweigens vor Ort. Das heißt, es gibt in der betroffenen Kommune keine Kooperationsbereitschaft, kein Aussageverhalten derjenigen, die möglicherweise was gesehen haben, die möglicherweise eine Idee haben, was gewesen sein könnte. Und das hat was damit zu tun, dass diese Anschläge nur funktionieren in einem rassistischen Klima, was hoffentlich kein Mehrheitsklima ist. Ja, wir glauben ja oder gehen fest davon aus, dass die Mehrheit immer noch in diesem Land für sozusagen Refugees Welcome steht und nicht für denen das Dach über den Kopf anzuzünden. Aber die Erfahrungen, die Polizeien vor Ort machen, wenn sie zu diesen Delikten gerufen werden, ist mittlerweile so, dass tatsächlich dort sehr viel Sympathie offensichtlich für die Täter zum Teil vorhanden ist, möglicherweise auch Angst, wenn man mit der Polizei zusammenarbeitet, dass einem dann auch Nachstellung seitens der Gelegenheitsrassisten oder der Neonazis erfolgt. Was genau die Motivlage ist, weiß man nicht, aber es gibt eine Wechselwirkung zwischen der rassistischen Stimmung, ausgedrückt im Wahlverhalten, wenn wir diesen Sonntag sehen, dieser Welle von Gewalttaten und Straftaten und eben aber auch eine nicht reagierenden Politik. Das arbeitet alles miteinander zusammen und muss als Knoten auch aufgelöst werden. Ein Einzelelement, ein Streifenwagen mehr wird das nicht lösen.
Kai, ganz kurz, möchtest du drauf reagieren, weil sonst würde ich gerne die Bälle, die mir zugespielt worden sind, gerne aufnehmen, aber du darfst zuerst greifen.
Ganz kurz. Ich möchte über keine Gegenrede arbeiten. Ich habe vorhin freundlicherweise ein Interview gehabt, ganz kurz von der Info, und genau dort habe ich das aufgegriffen, was Frau Renner jetzt gesagt hat. Ein Polizist lernt, und da ich von der Polizeischule komme, darf ich das auch sagen. Ein Polizist lernt sehr wohl nach dem Buchstaben des Gesetzes, dem Strafgesetzbuch stehen, was eine Körperverletzung ist. Ein Polizist lernt zurzeit nicht in seiner Ausbildung sensibel genug dafür zu sein, während des Strafrechtsunterrichtes zu einer Körperverletzung, ob es eine Körperverletzung aus einem rassistischen Hintergrund ist. Das bewertet ein Polizist zurzeit nicht. Das wird ihm so in der Form nicht nahegebracht. Das ist tatsächlich ein Dilemma in der Ausbildung der Polizei. Dort dürfen wir natürlich vielleicht auch mal Vorreiter sein und dürfen mal innovativ werden. Ein anderes Thema habe ich mir aufgeschrieben, wo ich Bauchschmerzen bekomme, den Vorschlag, Prioritäten zu setzen. Da tue ich mich schwer. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, dass der Bund mitteilt, die Gestalt möglicherweise nicht das Primärziel ist, sondern ich tue mich auch extrem schwer, wenn wir Polizeibeamten, wenn die GdB sagt, wir haben zu wenig Polizeibeamten und wir setzen in Erfurt welche ein, in Straßenbahnen Schwarzfahrer zu verfolgen. Das ist definitiv kein Primärziel. Trotzdem tue ich mich schwer, damit Prioritäten zu setzen und damit andere womöglich Angsträume zuzulassen. Das wird schwierig, und auch der eine Verbrauch wird natürlich nichts auffallen, gar nichts. Aber es kann ein Ansatz sein, es kann eine Unterstützung sein. Das würde ich dafür dann loswerden wollen.
Jetzt haben wir wieder ganz, ganz viel gehört, und auch von Pegida war schon kurz die Rede, von AfD noch nicht. Was mich wundert, weil gerade diese Partei ja mit der Angst arbeitet. Sie schafft aus meiner Sicht neue Angsträume. Hat Esra da schon in die Richtung mal, nicht ermittelt, das bleibt mir jetzt auf der Zunge, das wollen wir auch, das bleibt jetzt nicht. Nein, Erfahrung gesammelt ist schon mal aus dem Bereich, weil sonst denkt man ja mal, wenn man Esra das Klassische, der Nazi schlägt den Flüchtling, fertig, schlimm genug, beträumbar. Aber gibt es auch, ich sag jetzt mal, aus diesem, jenseits von diesem Klischee, schon Fälle, Erfahrung, Beobachtung?
Also eigentlich haben wir das die ganze Zeit schon, dass man von rechter Gewalt nicht von einem organisierten Neonazismus nur sprechen kann, es gibt diese Gewalttaten, sondern dass die halt auch aus der Mitte der Gesellschaft kommen, also von RassistInnen, die beispielsweise auf irgendwelchen Demonstrationen dann andere Menschen angegangen werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel im Rahmen weil Pegida angesprochen wurde, nehmen wir mal die AfD-Demonstration in Erfurt, dort ging zwar die Gewalt insofern von Hooligans und so weiter auch aus gegen politische GegnerInnen, aber natürlich bildet diese ganze Gemeinschaft da, die dort auf die Straße geht, den Schutzraum für diese Menschen, dass sie diese Gewalt halt begegnen können. Also das findet in einem Umfeld statt, wo man sich sicher ist. Das heißt, die Gesellschaft und gerade also die Mitte der Gesellschaft, die ja gerade auf die Straße geht, der besorgte Bürger, legitimiert halt insofern halt, halt auch mit diese rechte Gewalt. Ich würde aber gerne noch zurück, würde das immer ein bisschen zuspitzen mit der Polizei. Und zwar geht es ja darum, wir hatten ja schon diese Untersuchung zu der Georganisierung, da kann Matthias auch gleich nochmal was zu sagen, aber Polizei kommt in den Tarot, ist immer der Erste, der Kontakt zu Betroffenen hat und die Ermittlungen aufnimmt. Und da passiert ja schon das, was ganz oft fehlläuft. Und das ist kein Einzelfall, wie wir das ja in dieser Studie auch bewiesen haben, was wir ja unbedingt herausstellen wollten, sondern es passiert halt sehr häufig, dass Betroffene nicht ernst genommen werden. Das fängt an, ich weiß nicht, Osama hat das vorhin schon ein bisschen ausgeführt, ist so zum Beispiel, dass Menschen, wie du damals erkennungsdienstlich erstmal behandelt wurdest, seine Frau nicht sehen durfte, die hochschwanger war, fragen musste, ob er da mal hochgehen darf, was alles völlig falsch ist. Er ist ja gar nicht der Täter gewesen, sondern er war Betroffener, und wenn er sagt, ich möchte morgen meine Aussage machen, weil ich gerade erstmal zu meiner Frau möchte, dann ist das sein Recht. Er hatte die wichtigsten Infos zu dem Zeitpunkt schon gegeben, sondern das ist halt in dem Fall genauso passiert, wie wir das auch Erfahrung haben in anderen Fällen. Das Zweite ist Rassismus in der Polizei. Das ist ein Thema, was nicht zur Sprache kommt und dem sich auch die Polizei nicht stellt. Und das, was da passiert ist mit dem Compact-Magazin, ist kein Einzelfall. Sondern dieser Einzelfall, gerade reden wir mal über Thüringen. Wir hatten, letztens war ich in Sonneberg, ich komme in die Polizeidienststelle rein, das hängt dann im Blatt Papier mit der Aufschrift, wenn irgendwie sie hierher kommen und der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dann kommen sie bitte wieder zurück und bringen sie einen Dolmetscher mit. Ist rechtswidrig, kann man als rassistisch unglaublich empfinden, weil einem das Recht genommen wird, als Mensch nicht deutscher Herkunft oder der nicht Deutsch spricht, dort irgendwie sich an die Polizei wenden zu können. Ich will nur die weiteren Beispiele sind der Fall mit dem Knüppelaufkleber auf dem Knüppel und der Polizist, der sich da in Nordhausen bei Facebook gerühmt hat, irgendwie, dass man ja bei der Politik zum Nazi werden kann. Das waren alles Fälle, die jetzt in den letzten paar Monaten passiert sind. Das ist nichts, was ein Einzelfall ist. Und wenn die Polizei nicht anfängt, das zu thematisieren und sich damit auseinandersetzt, wird das Problem nur sich weiter zuspitzen. Und ich habe Fortbildung gemacht bei Polizisten. Wir haben als ESTA, sind wir in Landespolizeidirektion gefahren, haben dort Fortbildung gemacht. Was ich da erlebt habe, war gruselig. Das waren Meinungen, da habe ich mir widerreden gehört. Und wenn wir da nicht einen Schritt weiterkommen, indem zum Beispiel auch eine Gewerkschaft der Polizei sagt, wir möchten stellen zum Beispiel und sagen, wir möchten untersuchen, welche rassistischen Einstellungen gibt es in der Polizei, damit man überhaupt erstmal eine Grundlage hat, über was man diskutieren kann, dann wird sich das meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach nur weiter zuspitzen. Und deswegen wäre es gut, wenn man sich damit halt weiter auseinandersetzt.
Kai, ganz, ganz kurz, weil eigentlich mein teuflischer Ablaufplan gerade gestört worden ist, ganz kurz als Erwiderung, weil ich würde trotzdem noch mal gerne auf die AfD zurückkommen, aber die rassistische Polizei steht quasi zur Debatte.
Auch dort möchte ich überhaupt keine Widerrede starten, weil das unpassend wäre. Die angewandten, die angezeigten Beispiele zeigen, dass es sicherlich in der Polizei ein Problem gibt. Womit ich ein Problem habe, ist mit einer Pauschalisierung. Damit kann ich weder bei Straftätern oder Flüchtlingen noch bei Polizisten leben, die möglicherweise fehlorientiert in ihrer politischen Ansicht sind.
Wie gesagt, ich würde gerne nochmal, Flüchtlingisierung können wir gerne nochmal aufgreifen, habe ich auch noch auf meiner Liste, aber ganz nochmal kurz zur AfD, weil ich glaube, das ist wichtig, weil hier tatsächlich die Angsträume entstehen oder neue Angsträume entstehen, die auch, wie du es ja schon gesagt hast, auch einen Schutzraum geboten kriegen. Rein wissenschaftlich, du hast mal zwischendrin kurz in der Argumentation den Kopf geschüttelt. Als Mitte, es ging da um die Mitte, es ging Gewalt aus der Mitte raus. Wie sieht es denn die Wissenschaft? Was passiert da auf der Straße? Was passiert mit der AfD oder vielleicht durch die AfD, vielleicht besser formuliert, was passiert da gerade? Oder schon die letzten paar Monate?
Also ich glaube, da stimme ich Herrn Christoph zu, ja, mit Pauschalisierung muss man vorsichtig sein. Es gibt so wenig die Wissenschaft wie die Polizei oder die Geflüchteten. Allerdings ist die Frage der Angst und des aktuellen politischen Diskurses, glaube ich, ganz entscheidend in verschiedener Hinsicht. Weil was wir erleben, Heinz Buhle, ein Soziologe, hat ein sehr gutes Buch geschrieben, schon vor ein oder zwei Jahren, Gesellschaft der Angst, wo er gewissermaßen herausstellt, Angst ist ja im Grunde ein demokratisches Prinzip. Das betrifft erstmal alle im Grunde oder kann alle betreffen, kann unterschiedliche Trigger haben, Auslöser. Und er hat geschrieben einen wunderbaren Satz, ich möchte den mal vorlesen. Man kann niemanden überzeugen, dass seine Ängste unbegründet sind und weitere Angst, die in der öffentlichen Debatte als Argument vorgebracht wird, entzieht sich dem Prinzip der Argumentation. Und das ist eine Sache, die wir im Moment in der Debatte unheimlich erleben. Nämlich, dass Angst, die pure Angst davor, erstens zum Beispiel vielleicht ein paar Stimmen an die AfD zu verlieren, oder auch nur die abstrakte Angst als Statuspanik, die Angst, in meinen Aufstieg gehemmt zu werden, die Angst, irgendjemand könnte mir meine Privilegien oder irgendwas wegnehmen, eigentlich schon ein politisches Argument geworden ist. Und das ist eine große Gefahr für uns und überhaupt für die Debatte, wenn wir nicht mehr über Argumente, über Sachgründe, wenn wir nicht mehr darüber reden, was sind Inhalte von Ausbildung, von Weiterbildung, von wie auch immer, sondern wenn Angst als Konzept sozusagen uns schon antreibt, bestimmte Formen der Politik zu machen, als für sich sozusagen als Wert steht. Und das, würde ich sagen, ist, wofür die AfD und wofür Pegida, man kann unterscheiden, weil das eine ist sozusagen konventionelle Politik und das andere ist unkonventionell, gewissermaßen als Protestbewegung, aber in der Stoßrichtung, es gibt verschiedene Befragungen von Pegida-Demonstrationen, auch von AfD-Sympathisanten, also das Milieu, das Unterstützungsmilieu ist, ich sag mal, sozialen Milieu betrachtet, technisch betrachtet, im Grunde identisch und auch programmatisch richtig ist. In Teilen, die AfD gibt es ebenso wenig wie die Wissenschaft oder die Polizei, das gehört auch zur Wahrheit, aber programmatisch in der aktuellen Debatte, würde ich sagen, ist das eins. Und das ist ein Problem. Angst wird zum zentralen Moment der politischen Auseinandersetzung. Das betrifft das Ausüben von Gewalt oder auch nur die Drohung von Gewalt, die dazu führt, dass sich Menschen zurückziehen, dass Menschen Angst haben, in bestimmten Situationen aufzutreten, dass Menschen vielleicht auch Angst haben, zu Demonstrationen zu gehen oder dass Menschen Angst haben, sich öffentlich zu äußern oder dass Politiker und Politikerinnen, und ich glaube, da kann man keine Partei von rein freisprechen, aus Angst, Wählerstimmen an Rechtsextremen oder Rechtspopulisten zu verlieren, Angst als Argument aufwerten und dagegen eigentlich eine sachliche, eine orientierte, problemorientierte, auch einen harten Diskurs, aber einen fairen, einen argumentationsgestützten Diskurs sozusagen zu verlassen. Und das ist im erweiterten Sinne nochmal, wenn wir jetzt weg von den lokalen Angstträumen kommen und die Plädoyers gingen ja auch alle in die Richtung, wir müssen uns mehr Gesellschaft angucken. Und alles, was gesagt wurde, ist, finde ich, berechtigt. Ja, wir müssen uns zusammendenken. Polizei kann man nicht losgelöst von Politik, Politik nicht von Gesellschaft und wie auch immer denken. Und da ist sozusagen Angst ein sehr vielschichtiges Problem, was gerade anfängt, eigentlich die Politik, unser Alltagsgeschehen in einer Art und Weise zu dominieren, die über die körperliche Legitimisierung hinausgeht.
Aber das heißt im Konkreten, um es mal ganz konkret zu machen, was heißt das jetzt? Wenn ich auf die Prognosen für den Sonntag gucke, wird es mir ja als, ich nenne mich jetzt mal Demokrat, wird es mir ja Angst. Es wird mir Angst. Ich überlege, eine AfD oder Partei X von mir aus wird so auf einmal, die ähnlich argumentiert, wird auf einmal zur drittstärksten Kraft in einem Landtag. Das heißt, die Angst hat gewonnen?
Die Angst hat dann gewonnen, wenn du sie gewinnen lässt und sozusagen die Angst vor die Sache und vor das Argument schiebst. Angst ist was Normales, das glaube ich, damit müssen alle von uns umgehen. Und das meinte ich mit dem demokratischen Prinzip so ein bisschen. Die Frage ist immer, welchen Stellenwert, welches Primat geben wir der Angst? Dem Gewaltopfer. Das Gewaltopfer, wir auch mal von Gewalt haben, verschiedene Coping-Strategien, ja, Umgangsstrategien. Wie gehen Sie mit Ihrer Erfahrung, wie gehen Sie auch mit Ängsten um? Kann man Situationen vermeiden, zum Beispiel, die möglicherweise angstauslösend sind? So ein bisschen ist es auch hier, wollen wir es vermeiden, über Geflüchtete zu reden, aus Angst, dass Rechte uns sozusagen das falsch auslegen oder uns sozusagen der Stimmen klauen, um uns politisch zu sprechen. Insofern, die Angst, die teile ich, aber die Hauptgefahr ist, wenn wir uns unsere Angst herrschen lassen.
Angst als politisches Mittel, weil wir als Lügenpresse, so wie wir ja jetzt immer nur noch genannt werden, wir lachen drüber, es ist traurig, vielleicht geht es auch nicht, kann jetzt auch nicht anders, dass man drüber lachen sollte oder muss, aber wir überlegen ja auch, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit dieser Angst der Wutbürger oder wie auch immer man sie jetzt nennt oder verniedlicht oder verharmlost, wie geht man damit um? Und wir haben ja auch keine Lösung. Wir überlegen immer, muss man sie zu Wort kommen lassen. Und dann gibt es die Gruppe, der sagt, nee, wir ignorieren die. Und dann auch nee, und dann so ein Zwischending. Die Politik ist doch, kann die Politik uns da, oder vielleicht die Martina Renner vielleicht lieber gefragt, weil wir wollen ja nicht so pauschalisieren. Martina, also was müssen wir machen? Wir dürfen die Angst nicht gewinnen lassen, ist schnell gesagt. Ich glaube auch hier am Tisch lässt keiner die Angst gewinnen, aber ja, die Prognosen liegen für Sachsen-Anhalt bei 19%.
Naja, wir sind ja das Gegenstück, wir sind ja die Volksvertreter, ne? Scheint einem dann auch entgegen. Das ist tatsächlich eine schwierige Situation und wie es eben von Matthias Brenn dargestellt wurde, tatsächlich so, dass in Parteien, und zwar in allen Parteien, mittlerweile verschiedene Konzepte vorhanden sind im Umgang mit der Situation. Und eines dieser Konzepte ist eben auch zu sagen, der beste Weg ist, auf die Forderungen und Ängste dieser Menschen zuzugehen und ihnen das Signal zu geben, dass sie damit bei den demokratischen Parteien Gehör finden. Wir hatten ja jetzt zwei sogenannte Asylbeschleunigungsgesetze, die Kernasylverschärfungsgesetze waren, in einer Zeittaktung, in einer Abfolge durch das Parlament gejagt, unter Verkürzung auch der üblichen Fristen dort zur Beratung. Wenn ich das vergleiche mit den 90er Jahren, die Wechselwirkung damals von den Anschlägen und den Morden, muss man ja sagen, Hoyerswerda, Ostdorf, Lichtenhagen und dann der faktischen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, das hatte nicht so eine Geschwindigkeit, wie wir sie heute erleben. Und das ist tatsächlich eine Konsequenz aus der Situation, zu glauben, ich kann den rechten Rand einfangen, besänftigen, ihm sagen, wir sind irgendwie sozusagen euer konservatives Sprachrohr. Ich glaube nicht, dass es aufgehen wird, weil man wählt dann im Zweifel das Original. Das werden wir von Sachsen-Anhalt wahrscheinlich sehen, aber auch, und das muss man deutlich sagen, es ist kein Ostproblem, auch die Ergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden zweistellig sein für die AfD und am Ende des Jahres, wir werden es abwarten, um die zweistellig. Am Ende des Jahres werden sie möglicherweise 10 Landesparlamenten sitzen mit einer Aussicht, bei der nächsten Bundestagswahl auch in den Bundestag einzuziehen. Das hat noch keine Partei rechts der CDU in der Geschichte der Bundesrepublik hingelegt. In der Form. Das muss man mal ehrlich sagen, das ist eine neue Situation und die verunsichert auch etablierte demokratische Parteien und führt auch sogar in Teilen meiner Partei dazu, zu überlegen, ob man in Teilen unsere migrationspolitischen Positionen über Bord werfen muss. Das sage ich ganz deutlich. Selbst wir sind unter Druck. Hessen hat uns noch mal ein bisschen sozusagen gestärkt. Die Teile bei uns, die sagen, wir müssen jetzt Kurs halten, ja, keine Obergrenze und ähnliches Gerede. Bei Hessen ist ein gutes Beispiel, die Kommunalwahl. Es hat sich auch ein Stück weit gezeigt, dass eine klare Flüchtlingspro-Position durchaus auch erfolgreich sein kann. Das haben wir zum Teil auch gesehen bei den SPÖ-Ergebnissen in Wien, zum Beispiel in Österreich, also nur für den Bezirk Wien. Das heißt, wir haben eine polarisierte Situation in dieser Gesellschaft und es muss jetzt auch darum gehen, dass diejenigen, die sich in dieser Situation eben gegen den rechten Trend stellen, sozusagen sich auch noch durch Parteien, Diskurse, Medien vertreten fühlen. Dass man jetzt nicht aus Angst zurückweicht und sagt, dann laden wir eben jetzt jedes Mal in jede Talkshow jemand von der AfD ein. Ja? Und dann kriegen die bei uns in der Zeitung, es gibt mittlerweile in allen großen Redaktionen Diskussionen darum, ja, ob man in Zukunft die AfD wie jede andere Partei dort irgendwie Raum geben muss. Ich weiß nicht, wie es beim NDR aussieht. Ja? Und in dieser Situation sind diejenigen, die dagegen halten, unglaublich wichtig zu stärken. Ja? Ich glaube, wenn das so weitergeht, werden wir bald bei Spiegel, Süddeutsche und was weiß ich im Fokus AfD-Beauftragte in den Redaktionen haben. Ja? So weit geht es mittlerweile dort im Gedankenspiel. Und der Moment ist jetzt zu sagen, nein, Also der Moment ist jetzt, die rote Linie zu ziehen. Da haben wir jetzt ein Fenster bis zur Bundestagswahl. Ja? Diese demokratische rote Linie, die wir immer bei NPD und Neonazis und so klar gezogen haben, ohne dass ich sage, AfD sind Neonazis, aber wir hatten einen Umgang, einen gesellschaftlichen Umgang damit zu sagen, der die Grundlagen dieser Gesellschaft ablehnt. Menschenwürde, Garantie, Demokratie, Rechtsstaat. Da haben wir die rote Linie. Ja? Und die müssen wir jetzt eben auch gegen Pegida, AfD, gegen das rassistische Pöbel, auf der Straße ziehen, zu sagen, rote Linie. Und das kann auch die Wissenschaft. Ja, die gehören alle dazu. Ja, klar, natürlich. Und das muss jetzt funktionieren, die nächsten Monate. Das müssen, glaube ich, alle in ihrem Bereich tun. Diese Linie markieren und darum kämpfen, dass die sozusagen eingehalten wird.
Osama, ganz, ganz kurz, weil ich es gar nicht weiter, weil wir sagen ja immer, uns wird Angst und Bang. Osama, wenn du das beobachtest, was die AfD da treibt, was die Prognosen voraussagen, also das ja auch ganz offenbar ist, jetzt mal 19%, weil mal mehr, mal weniger sagen, und wir finden die Politik, also einer Partei, gut, also wir wählen euch, wir würden sie wählen. Löst das Angst aus? Weil ich sage es gleich daher, das macht mir Angst und das macht mir Angst und Bange und Sorgen. Macht es dir Angst? Wenn auf einmal 19% der Menschen sagen, in Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wir wählen AfD, wir können uns das vorstellen?
Ja. Ja, das macht man Angst wirklich. Da diese Sorge. Jetzt ohne AfD, das Beispiel im Parlament, hat man jetzt Angst. Wenn sie einfach nach vorne gehen, dann geht man nicht immer. Und dann hat man natürlich Angst. Man weiß einfach, was nochmal dazu kommt. Wenn die auch weiterziehen ins Bundestag, da kann auch keiner sich vorstellen, was noch passieren könnte. Da hat man schon Bedenken. Und noch einfach ganz kurz zum Thema AfD, ob zum Beispiel die Leute da schlechte Erfahrungen damit haben. Viele Flüchtlinge und auch Ausländer, die auch unterscheiden nicht zwischen AfD und Neonazis. Für sie ist beides das Gleiche. Wir hatten vorgestern war das, dieser AfD in Jena. Da war ich bei der Gemeinde in der Moschee. In Jena hat darüber diskutiert und da sagt einer, ja, die Neonazis sind auf der Straße und sagt, nee, die sind nicht die Neonazis, die sind AfD. Und sagen, sie sind das Gleiche. Das sind die Leute nicht, das ist die AfD und Neonazis.
Die Wissenschaft wollte sich zu Wort melden oder hat es sich schon erledigt?
Ich wollte nur, auch die Polizei kann da sehr klare Grenzen ziehen und ich fand, weil das aufgekommen ist mit dem Kontaktmagazin, die schnelle Reaktion, die sind übrigens nach und Buhmann da mit der Versetzung und komplette Distanzierung, also da kein Grund, sich als Buhmann zu präsentieren, das war gut, um das mal zu machen, was Positives zu sagen. Nein, die Polizei kann auch ganz klar nach innen mit ihrer Polizei ist ein hierarchisches Instrument oder eine hierarchische Institution, die auch ganz klar mit ihrem Instrumentarium sozusagen dafür sorgen kann, diese rote Linie, die Martina Renner beschrieben hat, auch innerhalb ihrer Behörde zu ziehen. Und das ist Rassismus, Rassisten, auch rechtsextrem eingestellte, wie auch immer in der Polizei gibt. Das wird keinen wirklich überraschen. Ja? 20% der Gesellschaft sind so eingestellt, das wird sich auch in der Polizei widerspiegeln, wie in jeder anderen Berufsgruppe mindestens auch. Also davon würde ich schon mal rausgehen. Und da sozusagen ist es die Aufgabe jedes gesellschaftlichen Subsystems, dafür zu sorgen, dass die sozusagen nicht Oberwasser bekommen. Und der Umgang mit den Beamten, die dann dieses Kontaktmagazin in Jena ausgelegt haben und zur Schau gestellt haben, war ein Beispiel dafür, wie ich finde, wie man erfolgreich eine rote Linie zieht.
Aber die rote Linie, klar, gehe ich mit. Würden wir vermutlich hier, wie wir alle zusammensitzen, jederzeit ziehen. Aber ich frage mich ja immer, braucht es da irgendwie mal, ich sage Initialzündung, das ist jetzt vielleicht ein böses Wort in dem Zusammenhang, aber wann kommt der bräsige deutsche Bundesbürger mal ja, so weit, dass er anfängt, zum roten Pinsel zu greifen und die Linie zu ziehen, um es jetzt mal ganz plastisch zu machen? Weil ich dachte irgendwann, es reicht, wenn tatsächlich mal wieder ein Flüchtlingsheim brennt nach Rostock-Lichtenhagen. So, es brennen jedes Wochenende irgendwelche. Es passiert nichts. Ja, es passiert nichts. Ich beobachte es ja, ich beobachte es schon berufsmäßig, sicherlich noch intensiver als so manche andere, aber also selbst derjenige, der jetzt nicht mehr der Lügenpresse glaubt, der nicht mehr Fernsehen guckt, der nicht mehr Radio hört, der nur noch Postwurfsendungen von irgendwelchen Parteien, der in der AfD liest, also selbst der muss es ja mitkriegen. Und das, ich sehe dieses Aufwachen, dieses Hups, irgendwas stimmt nicht, irgendwas funktioniert hier nicht, irgendwas geht hier gewaltig schief, das sehe ich nicht. Oder bin ich schon blind voller Angst?
Also soll jetzt kein Zwiegespräch sein, aber in der Tat ist es so, dass ein sehr großer Teil in der Gesellschaft Gewalt erlebt. Das sagt man zumindest. Auch die allermeisten, ich habe jetzt keine Zahlen, aber es werden sicherlich irgendwas zwischen 80% und 90% sein, die sagen, Gewalt ist kein, vielleicht sogar mehr wahrscheinlich, die sagen, Gewalt ist kein Mittel der Auseinandersetzung. Gewalt wird aber dann als angemessen oder zum Teil als notwendig imaginiert, wenn man sich in einer Art Notwehr oder in einer Krisensituation fühlt. Und solange wir über Flüchtlinge als Krise sprechen, ist das ein Diskursfenster, übrigens auch in den Medien, wo die Wahrnehmung naheliegt, okay, der Staat ist überfordert, die Schengen kann nicht mehr umgesetzt werden, darf die Freie außer Kraft, nicht mal die Drogen in der Straßenbahn können noch kontrolliert werden. Also ich meine das ganz ernst, es ist in der Tat schwierig, Prioritäten zu setzen, weil es eine Frage ist, was macht das auf der anderen Seite mit den Tätern, die sozusagen deren Sicherheitsgefühl auf einmal flöten geht und die meinen, sie müssten jetzt Bürger werden. Auch das erleben wir ja derzeit zahlreich. Und deswegen, wir müssen raus aus so einer Krisendebatte. Die Bundeskanzlerin wird jetzt sagen, auch aus der Krisensituation, und dann wird sich das alles beruhigen und die AfD ist dann auch wieder weg. Ich bin da nicht so optimistisch. Aber diese gesellschaftliche Rahmen, in dem auch Gewalt als legitim, als Notwehr, als wie auch immer angesehen, ne? Ich bin im Prinzip dagegen, aber ausnahmsweise jetzt in dieser Krisensituation, dann, naja, ich will es ja auch nicht in meiner Nachbarschaft. Ne? Aus diesem Diskurs müssen wir rauskommen. Das ist sozusagen, dann wird es auch wieder einfacher, eine rote Linie sozusagen. Und die ist nicht menschenrechtsorientiert oder sowas befürchte ich, sondern tatsächlich rein formell in der Ablehnung von Gewalt am besten noch zu verorten und auch zu popularisieren.
Das Wort Krise ist vielleicht ganz gut nochmal, um vielleicht auch die Medienkunden in Verantwortung zu holen. Also wenn man so sieht, wie denn in der letzten Zeit halt auch über das Thema Flüchtlinge berichtet wurde, dann findet man überall Flüchtlingskrise. Also man beschreibt immer eine Krise und es werden Flüchtlinge auch in den Medien so dargestellt, in der öffentlichen Debatte, als wären Flüchtlinge eine Krise und nicht Schutzsuchende, die hier Hilfe suchen. Und es wird halt zum Beispiel nicht benannt, eigentlich, wenn man wieder von diesen knapp 5 rechten Gewalttaten pro Tag redet, dass man halt auch eine Rassismuskrise hat, die so in der Form halt nicht thematisiert wurde, was auch schon gesagt wurde. Und deswegen ist es mir manchmal ein bisschen zu unkonkret, wenn wir nur bei einer roten Linie bleiben, die wir ziehen müssen. Sondern es wäre schön, denn es gibt ja auch in Bezug auf die Asyldebatte ganz schnell Vorschläge. Es kommen aber kaum Vorschläge, was diese Rassismuskrise angeht, was man da zum Beispiel machen kann aus der Politik. Das ist schon so langsam, man kann es schon gar nicht mehr sehen, dann wird man wieder Denkveranstaltungen im Bundestag veranstaltet und das war es dann, man hat sich wieder sein Image aufgebaut, damit, dass man das ernst nimmt, aber dass man mal mit konkreten Vorschlägen, die es ja gibt, die es nach NSU, da gibt es von den Opferberatungsstellen gab es ein ganzes Paket an Maßnahmen, die zum großen Teil noch nicht umgesetzt sind. Und eines zum Beispiel, was ich immer noch mal hervorheben will, weil wir da als ESRA auch sehr engagiert sind, ist zum Beispiel das Bleiberecht für Betroffene rassistischer Gewalt. Das wäre genau das Umkehren. Jeder, der einen Geflüchteten angreift, würde damit erreichen, dass dieser in Deutschland bleiben darf. Und das wäre meiner Meinung nach oder unserer Meinung nach genau das, was eine Debatte wert macht, um halt auch mal Vorschläge zu bringen, wie eine Gesellschaft oder menschenrechtsorientierte Gesellschaft aussehen kann, die es ja scheinbar zurzeit nicht wirklich ist. Und deswegen ist dieses Stellung beziehen ganz wichtig, aber es gehört auch mehr dazu, sich damit auseinanderzusetzen, in allen möglichen Bereichen, was man konkret an der Situation ändern kann.
Reicht es da, eine Abordnung von zweier Beamter durchzusetzen oder ist auch die Polizei da noch deutlich mehr gewaltig? Also wir haben ja schon die Ausbildung angesprochen, wir haben gesagt, wir haben uns gegen die Pauschalisierung ausgesprochen, klar. Jetzt wissen wir aber auch, dass die Polizei ja immer in diesem dazwischen steckt. Ja, und offenbar, wir haben die Beispiele gehört, gibt es nicht das Neutrale dazwischen, sondern irgendwie, klar ist es, also sind das auch Menschen in Uniform, aber siehst du da auch eine deutlich größere Verantwortung mittlerweile bei der Polizei, bei den Polizeibeamten?
Ich muss gerade aufpassen, ob ich nicht eine falsche Lanze breche und mich jetzt doch zu boomern, aber das Fehlverhalten von den Polizeibeamten, auch wenn das Auslegen Zeitschrift inklusive des Konterfeis mit Sicherheit für einen demokratischen denkenden und lebenden Menschen einfach nur ein Affront ist, der weiß ich nicht, bis zur Rausschmeißung der Polizei führen könnte, ist rein sachlich gesehen und rechtlich gesehen nichts. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Es ist ein moralisches, absolutes Fehlverhalten. Es ist dienstrechtlich zu bewerten, keine Frage, aber es ist rein rechtlich nichts. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist die Frage, wenn ich auf den Schlagstock zurückkommen darf. Also auch auf dieses Auslegen. Man kann es nicht dümmer machen. Man kann als Polizist so nicht seine möglicherweise, ich habe es vorhin schon mal gesagt, falsche politische Meinung kundtun. Das geht schlicht nicht, aber deswegen machen wir und darüber sagen, das darf er nicht, deswegen haben wir ihn noch nicht geändert. Deswegen ist er noch kein anderer Mensch und in seinem Kopf passiert nichts anderes. Und das ist der Ansatz, den wir, glaube ich, suchen müssen, auch in der Polizei. Die Polizei muss aufpassen und da, glaube ich, macht diese Gewerkschaft, die Gewerkschaft der Polizei, einen recht guten Job. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Polizei mit einfangen, in den Blickwinkel auch, wenn wir dazwischen stehen. Zwischen den Fronten stehen, wenn wir auf der einen Seite das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit einer AfD schützen und zeitgleich von Demokraten auf der anderen Seite nicht so behandelt werden, wie sie uns gerne wünschen würden. Polizei dort mit einzufangen, um sie nicht dorthin kommen zu lassen, dass sie grundsätzlich jeden, der da drüben pauschal steht, als einen Gegner betrachten, das ist nicht einfach, aber ich glaube, dass wir bemühen uns gerade ganz sehr und tun das auch.
Wir haben eine direkte Frage ganz hinten.
Okay. Ja, ich würde bei dem Thema gerne nur ganz kurz eine Anekdote loswerden. Und zwar, ein Freund von mir hat auf einer Kundgebung ein Transparent gehisst, auf dem stand, auch PolizistInnen sind RassistInnen, wohlgemerkt auch. Das ist eine Aussage, die mir Herr Christ gerade bestätigt hat und besagter Freund ist jetzt verurteilt wegen Beleidigung. Und ich hoffe, dass Herr Christ mir da auch zustimmt, dass dieses Problem des Rassismus innerhalb der Polizei angesprochen werden muss, ohne dass die Leute kriminalisiert werden, die das tun, sonst kann man sich das Ganze gleich sparen.
Ja, aber das Urteil hat der Polizist gestorben.
Das ist mir klar.
Ja, nein, ich akzeptiere absolut den Hintergrund und die Idee, weil ich der Sache nicht widersprechen kann. Wir haben in unseren Reihen durchaus auch Rassisten. Oder Rassistinnen, um gendermäßig zu bleiben. Aber die Frage ist tatsächlich, wie man die Debatte darüber führt. Und der Weg war jetzt eben der, den der Kollege dort begangen hat und ein möglicherweise nicht ganz rassistenfreies deutsches Gericht hat entschieden, es ist eine Beleidigung. Gut, was soll ich jetzt dazu sagen? Es tut mir leid für ihn.
Ich weiß, dass die Justiz unabhängig ist und so weiter, dass sie gar nicht viel sagen kann. der Freund hat bald ein Urteil vor dem Landgericht und da Sie das gerade so schön gesagt haben, dass auch Polizisten Rassistinnen sind, vielleicht können wir ja mal Kontaktdaten austauschen. Vielleicht wollen Sie als Zeuge aussagen oder als Sachverständiger.
Das wird extrem spannend, weil nach meiner Aussage gestern beim pünktlichen NDR zur Auslage des Frau Backmann-Magazins in einen Funkwagen der Thüringer Polizei gab es doch das eine oder andere GdP-Mitglied, was nicht sehr glücklich darüber war, was ein GdP-Vorsitzender da gesagt hat. Wäre gespannt, was Sie dazu sagen, wenn ich mal vor Gericht dazu aussagen würde. Aber ich bin da auf der festen Überzeugung, an der Stelle möchte ich es einfach mal sagen, dass ich durchaus damit leben kann, auf solche Mitglieder auch zu verzichten. Das geht.
Dann wäre das doch mal eine schöne Gelegenheit, wie nennen Sie das, immer Zivilcourage zu zeigen, jetzt unabhängig von Ihrer Funktion. Dankeschön.
Martina, du wolltest gerne noch ganz kurz.
Ja, weil es wird ja mal gesagt, so, was kann jetzt die Politik machen? Es sind ja heute auch schon Vorschläge am Beginn der Veranstaltung gesagt worden. Also Landespolitik kann tatsächlich regeln die Frage Bleiberecht, Opferrechte und rassistischer Gewalt. Das kann Landespolitik regeln. Da haben wir hier, also im Bund, da brauchen wir nicht darauf vertrauen, dass es von dort kommt. Ganz ehrlich, wir haben da 80% Rot-Schwarz, die Schlussfolgerung aus dem NSU-Untersuchungsausschuss für Makulatur halten. Punkt. Ja, und die werden 100-mal sagen, wir bestärken und bekräftigen die, aber werden sie nicht umsetzen. Also sind tatsächlich die Länder gefordert, in vielen Bereichen dort etwas zu tun. Die Schlussfolgerung für die Polizeiausbildung habe ich schon genannt. Die Überprüfung der möglicherweise weiteren Todesfälle von rechter und rassistischer Gewalt gehört dazu. Und Thüringen hat tatsächlich mal auf Ebene des Justizministeriums, das war noch unter der Alpenkoalition, sich jeden einzelnen Fall nochmal sozusagen auf den Tisch gelegt und zu jedem einzelnen Fall beschrieben, dass das alles schon richtig ist. Aber eben nicht, dass von außen auch zum Beispiel durch Leute aus der Wissenschaft oder aber auch aus dem Bereich der Publizistik ähnliches evaluieren lassen. Und ich weiß, dass das Mose-Mendelssohn-Institut in Potsdam auch auf den Anruf aus Thüringen wartet, ja? Dass sie sehr gerne auch hier diese Aufgabe sich in Thüringen sozusagen zutrauen würden. Da muss der Weckruf dann eben kommen und der muss anscheinend eben auch hier in Erfurt kommen. Ja? Ich glaube, unsere Ebene ist schon ein bisschen die Landespolitik. Und was jetzt die Frage angeht, warum passiert nichts angesichts dieser Situation, dieser 100 brennenden Unterkünfte letztes Jahr? Ich sag mal, es ist so, dass man es wirklich nicht glauben kann. Wir sitzen ja dazu zum Beispiel im Innenausschuss und wir rufen als Opposition auch die Grünen permanent dieses Thema auf, verlangen Analysen, wer sind die Täter, warum passiert da nichts so wenig? Und dann sitzt da der Vertreter der Generalbundesanwaltschaft und sagt, es gab ja noch keinen Toten. Ich sag's so, es ist, das sagt der eine ins Gesicht. Ja, es gab ja noch keinen Toten. Ja. Warum gab es keinen Toten? Ja, weil es Glück war. Die Hälfte der Anschläge waren auf bewohnte Unterkünfte. In vielen Fällen konnten sich die Betroffenen, die dort wohnten, nur noch in letzter Not retten, teilweise durch Sprünge aus dem Fenster und ähnliches. Ja. Das ist wirklich zynisch und menschenverachtend. Ja. Die denken, solange es keine Toten gibt, geht ihnen diese Auseinandersetzung im Kern, also an ihnen vorbei. Ja. Das meint die politische Entscheidungsebene und das meint die zuständigen Behörden derzeit. Und ich finde, was auch eben Landespolitik angeht, wir müssen ganz klar sagen, jeder Brandanschlag auf eine bewohnte Unterkunft ist versuchter Mord. Das muss die politische Botschaft sein und die muss durchdekliniert werden in die Medien, in der Politik, in der Zivilgesellschaft. Das sind keine Brandstiftungen, das ist versuchter Mord. Und das muss sozusagen, das wäre so das Dritte, wo ich sage, das könnte auch ein Land Thüringen stark machen im Chor der Innen- und Justizminister, die machen ja demnächst so einen tollen Gipfel, ja, dass das Signal von hier ist, wir haben zu der Situation eine dezidiert andere Analyse als möglicherweise andere und das wäre dann die tatsächlich zu sagen, jetzt muss gehandelt werden.
Ich hätte noch einen Wunsch,
ja,
an den freundlichen Axel. Möglicherweise könnte das der MDR bei Gelegenheit mal anfragen im Thüringer Innenministerium. Ich bin da momentan nicht so gern gesehen. Mal anfragen. Naja, wir können das schriftlich anfragen. Frag doch mal an, wie viele Brandursachen damit es in Thüringen zurzeit gibt. Frag doch bitte einfach mal an.
Aber ich würde gerne auch der Staatskanzlei anfragen, um den Ball zurückzuspielen und zu fragen, wann kommt das Signal, von dem Martina gerade sprach.
Mir geht es auch mal um andere Aspekte. Wir haben hier über Angst gesprochen. Wenn wir uns die Wohnungseinbrüche anschauen, die um 40% im Land Thüringen nach oben gegangen sind, die letzte Statistik sagt das raus, überörtlich agierende Straftäter, die vorwiegend aus dem Ausland kommen, das kann man anhand der Karte sehen, da wo Autobahnanbindungen sind, haben wir vermehrt Einbruchsdiebstähle in Wohnungen. Auch da sind Ängste da. Und diese Ängste, wenn man die mal gegenüberstellt, dann wird von ausländischen Straftätern gesprochen. Es gibt eine Bertelsmann-Studie, die auch etwas über Angst aussagt. Da geht es um Ängste im Zusammenhang mit terroristischen Anschlägen. Und diese terroristischen Anschläge, die beziehen sich heutzutage vorwiegend auf islamistische terroristische Anschläge. Ich selber habe terroristische Anschläge in den alten Bundesländern mitgemacht, zu Zeiten der Roten Armee-Fraktion. Und da in diesem Zusammenhang, da muss man nach einer Lösung gesucht werden. Und wenn man sich das weiter anschaut, beides fängt mit PO an, Politik und Polizei. Wenn ich mir die Politik anschaue in diesem Zusammenhang, welcher Fauxpas aufgetreten ist beim Einmarsch in den Irak, dann hat es doch so ausgesehen, dass diese Entscheidung, in den Irak einzumarschieren, auf falsche Informationen von Sicherheitsdiensten zustande gekommen ist. Ja, es hat de facto diese Situation nie gegeben. Da verliert Politik an Glaubwürdigkeit, auch in diesem Kontext. Und da müsste man ansetzen. Aber wenn ich mir Studien anschaue, die der Bundesinnenminister Friedrich in Auftrag gegeben hat, und zwar vor, ich glaube 2005 ist die Studie rausgekommen, vor den Toren Afrikas, da wusste man sehr früh über die Entwicklung, dass wir irgendwann mal hier ausländische Mitbürger in Europa haben. Der Zeitpunkt hätte ausgereicht, um Bevölkerung aufmerksam zu machen auf diese Umstände und die zeitnah mitzunehmen auf die Reise. Bezüglich der Polizei, dass man die zeitnah auf solche Umstände vorbereitet. Das vermisse ich seitens der Politik.
Ja, wir alle. Ja. Osama, wir haben jetzt ganz viel gehört. Wir haben Polizei gehört, die mit Po anfängt, und von Politik, die auch mit Po anfängt, von Zivilgesellschaft, von den Medien. Aus deiner Sicht, wer ist denn nun gefragt? Weil das sind ja immer ganz große Sammelbegriffe, Polizei, Politik, Zivilgesellschaft. Wer, von wem verlangst du, jetzt muss was passieren?
Um Sicherheit zu genießen und Ängsträume einzuschränken, da muss die Gesellschaft, Polizei, Politik zusammenarbeiten. Es reicht nicht aus, dass Politik sagt, wir haben viel getan, Polizei ist schuld, Polizei schickt das weg, Gesellschaft schickt das auch weg, das reicht nicht aus. Es muss eng zusammengearbeitet werden, alle drei. Und auch Sicherheit ist die Sache, Gesellschaft und Polizei müssen sehr eng zusammenarbeiten und ohne dies kann man nicht von Sicherheit genießen, sprechen.
Ich würde schon eigentlich gerne in die letzte Runde gehen, weil wir die entscheidende Frage, die unsere Podiumsdiskussion ja ganz oben als Überschrift hat, ist ja noch zwar so indirekt schon beantwortet, aber ich würde sie ganz konkret stellen an jeden hier. Und ich würde gerne mit Esra anfangen. Gibt es eine neue Dimension von Angstträumen und wenn ja, wo sind sie neu geworden? Also man muss ja immer, um was beheben zu können, erkennen, das Problem sehen, definieren. Wo sind die, wenn es eine größere Dimension von Angst gibt, wo ist sie?
Ich glaube, das, was wir am Anfang schon herausgestellt haben, dass einfach die neue Dimension ist, dass es für Geflüchtete beispielsweise oder Menschen mit Migrationsgeschichte einfach an allen Orten unsicher geworden ist. Und dass sozusagen dies halt auch für Zeiten, also für ganze Zeiten, zum Beispiel während dieser Demonstration, ich meine, ich habe jetzt gerade die Zahl nicht im Kopf, aber Katja kann mir helfen. Wie viele Veranstaltungen gab es im letzten Jahr allein in Thüringen? 513 Veranstaltungen, also ne, das sind mehr als zwei am Tag auf jeden Fall. Und das heißt sozusagen, welche Aktionen, also dass halt überall immer was stattfindet, das macht ja genauso diesen Angstraum. Das heißt, man hat einerseits diese rechte Gewalt, die stattfindet, die Leute direkt betrifft, die dann individuell subjektiven Erlebnis Angstraum haben. Und man hat durch diese massive Mobilisierung der rechten Szene, AfD und so weiter, tagtäglich halt auch dazu noch Angstträume für ganz bestimmte Gruppen. Und das ist eine neue Qualität, meiner Meinung nach so. Hinzu kommt halt dieser rechte Terror, das darf man nicht vergessen, weil ich glaube auch, wir vergessen manchmal in der aktuellen, wenn wir über das letzte Jahr resümieren, vergessen wir immer nur die Aufdeckung der NSU. Und also dieses Bewusstsein auch sozusagen, was ja nicht, was genau in der Zivilgesellschaft genauso gefehlt hat, dass man es mit rechten Terror, mit Terrorstrukturen zu tun hat, wie das jetzt wieder in aufgedeckt wurde, ist auch ein Angstraum, den ich mir zum Beispiel jeden Mittwoch stelle, wenn ich ins Ballschnittverfahren renne und dort die Täter sitzen sehe, bei denen Maschinengewehre, Maschinenpistolen und so weiter gefunden wurden, die auch eine Qualität von Angstträumen, also Angstträume ergeben haben, die nicht einfach so wegzureden sind, sondern wo man sich wirklich fragt, was da alles noch passieren kann. Genau, und das wären jetzt so für mich die Punkte, die so eine neue Qualität an Angstträumen oder da sind.
Ich hätte genau daran anschließend eine Frage, wie Sie oder ihr das einschätzt. Also, warum ist das so? Also, ich meine, kurz wurde ja vorhin die RAF angesprochen und der Terror damals, und damals hat der Staat darauf reagiert. Und heutzutage lese ich irgendwie tagtäglich, wo es Anschläge gab und überhaupt, was einfach in diesem Land vor sich geht. Und das ist, wie du gerade erwähnt hast, irgendwie richtig, wir sind mit Waffen ausgestattet, das will man lieber nicht wissen, weil sonst hat man wirklich Angst, Träume. Und dann lese ich halt gleichzeitig irgendwie auf Facebook ständig irgendwie, wie in Berlin die Polizei sogenannte Gefahrenräume definiert und dann dort ganze Hausprojekte einfach mal so auf den Kopf stellt, ständig auch auf der Straße willkürlich irgendwelche Personenkontrollen durchführt, anstatt sich mal wirklich tatsächlich der rechten Szene zu widmen und zu sagen, das ist rechten Terror, den wollen wir hier nicht haben.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Polizei in Berlin dort willkürlich Menschen kontrolliert. Ich bin nicht in Berlin, ich bin kein Berliner Polizist, aber ich kenne diesen Vorwurf, glaube ich, aus Erfurt und der Magdeburger Allee, meine ich, hätte ich gelegentlich sowas mal gelesen und gehört. Ja, wir haben Angstträume und die Polizei reagiert mitunter vielleicht auch mal überreagiert in solchen Situationen. Was ich nicht glaube, ist, dass die Polizei, und da rede ich von Polizei, von dem, was wir kennen, was draußen auf der Straße unterwegs ist, das, was man auch als Polizei relativ problemlos erkennt, auch wenn man einen Zivilpolizisten heute wahrscheinlich relativ schnell erkennt, den Augen zumacht vor rechter Gewalt. Die Frage ist tatsächlich, inwieweit sind wir in der Lage, als Polizei im Waldstätten vorauszusehen. Ich habe ja nicht gesagt, wir können es nicht, sondern die Frage ist, inwieweit es besteht Möglichkeiten und inwieweit macht man es auch tatsächlich so, wie man es tun sollte. Bei den Angstträumen möchte ich, um zur Abschlussfrage zu kommen, vielleicht als Abschlussstatement dazu loszuwerden, einen Punkt sagen, ja, ich glaube, es gibt neue Angstträume, die durchaus auch dadurch entstanden sind. Wir haben es gehört, dass wir über den Jahresdurchschnitt letztes Jahr 30.000 neue Mitbürger in Thüringen hatten, etwa. Das ist immer ein bisschen keine valide Zahl, das bewegt sich immer ein bisschen, aber das ist so, darum hatten wir es einfach, dadurch sind Angsträume entstanden. Bei denen, die zu uns gekommen sind, ja. B, bei denen möglicherweise auch unser Ministerpräsident gesagt hat, er hat Thüringen zu uns, droht die Zahlungsunfähigkeit, möglicherweise sind dort Angsträume entstanden, wer weiß das schon. Aber ich glaube, es war wichtig, auch auf diese Aussage, weil ich jemand war, der, deswegen hatte ich mehr Gegenwind heute Abend erwartet, weil ich jemand war, der gesagt hat, lasst uns über diejenigen unter den Flüchtlingen reden, die sich nicht gesetzeskonform verhalten. Lasst uns darüber reden, lasst uns nicht verschweigen, lasst uns offen damit umgehen. Derjenige war ich. Das ging, glaube ich, an keinem vorbeigegangen. Eben auch möglicherweise solche Angstträumen, die da, ob berechtigt oder nicht, sie sind entstanden, womöglich, in irgendeiner Art und Weise zu begegnen. Deswegen war es mir auch wichtig, da habe ich schon ein bisschen den Hut gezogen vor unserem Ministerpräsidenten, dass er es gewagt hat, genau diesen Aussagen zu treffen, dass aufgrund der Situation, die wir haben, 30.000 neue Mitbürger in Thüringen, die in irgendeiner Art und Weise natürlich auch Geld kosten, das ist nun mal so, fertig, aus, Punkt, dass das schwierig wird für dieses Land. Dafür ziehe ich meinen Hut vor Ihnen, aber eben auch da können unsere Menschen stehen.
Ich sage was zum rechten Terror. Und warum nichts passiert? Das ist tatsächlich das Problem derzeit. Einfach nur noch mal eine Zahl, die ist noch nicht veröffentlicht, die ist gestern reingekommen auf eine Frage, wie viele Delikte mit rechtsmotiviertem Hintergrund, sogenannte PMK, Rechtskriminalitätsstatistik, rechtsmotiviert mit Verwendung von Waffen stattfinden, 2013 265, 2014 536, das ist fast eine Verdopplung. Ist eine Verdopplung. Wir haben Zahlen für 2015 nicht. Ich nehme an, der allgemeine Trend auch nach oben. Wir haben alle Ausgangsbedingungen der frühen 90er Jahre. Waffen, Sprengstoff, Schießtrainings, Mobilisierung auf der Straße in einem Ausmaß, dass tatsächlich, oftmals ist ja das Gefühl so, nur weil jetzt Dresden nicht mehr funktioniert, der europaweite größte Aufmarsch der Nazis und andere Dinge, bei denen nicht mehr funktionieren, dass man denkt, sie seien nicht mehr mobilisierungsfähig. Das ist Quatsch. Und dann diese Terrorwelle, die niemand Terror nennt. Und ich sage mal, warum? Wenn letztes Jahr 100 Banken gebrannt hätten in diesem Land, was wäre denn los? Oder auch nur eine, kam eben von der Seite, weiß ich nicht. Aber wenn 100 Banken gebrannt hätten, was wäre denn los? Der Staat hätte sich getroffen gefühlt. Der Staat hätte gesagt, das ist Ausdruck meines Staatswesens. Ja, das war der Unterschied zu dem Beispiel Hanf. Ja? Da fühlt man sich getroffen, wenn die Institution, die Vertreter des Staates attackiert werden durch Terror. Dann sagt der Staat, ich bin gemeint.
Herr Hausen ist auch ein Opfer geworden,
ja?
Weil er eine Staatsentschuldung haben wollte.
Das ist, wir wissen aber, der Staat fühlte sich gemeint und hat reagiert, ob er angemessen reagiert hat und so weiter. Das ist eine ganz andere historische Debatte. Aber er fühlte sich gemeint. Im Moment, und das war auch schon das Problem beim NSU, wenn Migranten und Migrantinnen und Flüchtlinge sterben, Leute, die sich für Flüchtlinge engagieren und ähnliches, wenn diese Gewalt gegen diese Gruppen ausgeübt wird, fühlt sich der Staat nicht getroffen. Deswegen sagt er, es ist kein Terror. Und das ist ein ganz grundlegendes Problem, das kann man bis runter deklinieren in die Sicherheitsbehörden, ob das jetzt... Die Definition dort für Terrorismus sind tatsächlich falsch. Sie sind so, dass sie Rechtsterror systematisch nicht erkennen können und bekämpfen können. Weil sie fokussieren im Kern auf, Terror ist sozusagen ein Angriff auf die staatliche Ordnung und seine Institution. Ein Terror, der sich organisiert gegen bestimmte Gruppen in der Gesellschaft richtet und bei denen Angst und Schrecken zu bereiten, wie Franz Zimmer, kollektive Viktimisierung, ein Terror, der politische Botschaftstaten ausübt mit bestimmten Zielen, nämlich Leute aus diesem Land zu vertreiben, mit einer Eliminierungsfantasie im Hintergrund, ja, wird von den Sicherheitsbehörden nicht als Terror erkannt. Und wenn da nicht etwas jetzt passiert, ja, ich glaube, dann wird die Situation sich auch in 2015 nicht ändern. Deswegen, ich würde jetzt nicht von Terrorismus sprechen, aber lasst uns das, was passiert in Nauru, was passiert in Freital, was passiert, wenn wir uns die Täter angucken im Beispiel voran, lasst uns das rechten Terror nennen. Immer und immer wieder. Irgendwie, um deutlich zu machen, wir gehen der Logik der Behörden, die meinen, sie sind nicht zuständig, nicht auf den Leim. Und dann wird sich vielleicht etwas ändern und wir müssen nicht sozusagen die perfide Logik der Generalbundesanwaltschaft folgen, dass wir auf den ersten Toten warten müssen. Die Dimension? Ja, die Dimension ist, ich habe es also. Jetzt ist die nächste Frage, ja, die kam jetzt nochmal von der Seite, ist das so gewollt, oder? Ja? Ich wage die immer nicht so richtig zu beantworten, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Rechtsstaat, ein demokratischer Rechtsstaat zu einer Situation will. Ich habe tatsächlich noch ein, also sonst wäre ich auch nicht Parlamentarier dabei, ne? Also sonst würde ich ja nicht hingehen. Ich habe natürlich noch irgendwie so ein Vertrauen, ja? Aber manchmal denkt man tatsächlich, die Eskalation wird auch gesucht, um bestimmte politische Ziele auch durchzusetzen. Aber das will ich ehrlich gesagt nicht hoffen. Das wäre eine Verrohung des Staates, die der Verrohung auf der Straße nichts nachstehen würde.
Wie misst man das, der Straße? Das ist verlagert.
Ja. Auch an dich.
Die Ausführungen von Martina Renner kann ich viel abgeben. Auch im Hinblick nochmal auf deine Frage, warum wird das nicht Terrorismus genannt oder wird das nicht so diskutiert? Das ist tatsächlich noch eine spannende Debatte begriffsgeschichtlich. Ja, der Begriff des Terror aus der Französischen Revolution, das war erstmal Staatsterror. Das war der Terror des Staates gegen die Bevölkerung. Später mit dem anarchistischen Terror vor allem kam es dann Terrorismus. Terror von unten gegen oben sozusagen, ne? Also gegen den Staat. Das sind die Denkformen, die dann in so sozialrevolutionären, auch im ethischen Terrorismus zum Teil weitergeführt, weitergedacht wurden. Wenn wir uns aber den rechtsextremen, rechtsradikalen, wie auch immer man es nennen möchte, Terrorismus anschauen, das ist ein sehr, ich habe mich da bei der Dissertation genau sozusagen darauf einberufen, deswegen finde ich das ein sehr spannender Punkt. Der passiert genau in der Ambivalenz, genau dazwischen. Das ist kein Terror gegen den Staat. Und auch kein staatlicher Terror, sondern es ist ein Terrorismus, es ist eine Gewalt, die in der Grauzone gewissermaßen passiert, die sich gegen Gruppen, gegen Personen richtet, die von Teilen der Bevölkerung auch stigmatisiert, abgewertet, wie auch immer werden. Insofern, soziologisch kann man sagen, es ist ein gigantistischer Terrorismus in Form von systemstabilisierender Selbstjustiz. Warum systemstabilisierend? Das ist die Frage sozusagen von Axel Hemmerling, ist das gewollt? Ich würde auch sagen, nein, gewollt ist das nicht, aber wenn wir uns die Debattenlage angucken in den letzten 10 Jahren oder auch in 5, 6, 7 Jahren, es gab die Wirtschafts- und Finanzmarktkrise, die Griechenland-Krise, es gab eine Diskussion, ein Status, wo Franz Schirmacher in der FAZ geschrieben hat, wir haben uns konservativer Vordenker, ich glaube, unsere größten Kontrahenten, nämlich die Linken, hatten recht mit dem, was sie so über Kapitalismus und so gesagt haben. Das heißt, wir sind eigentlich von einer Situation, in der die soziale Ungleichheit unheimlich zunimmt, in der die Debatte um Demokratie, um die ökologische Krise, um die soziale Krise eigentlich sozusagen auf der Tagesordnung stehen würde und das übrigens in intellektuellen Kreisen und in Feuilleton ja auch tut, seit einigen Jahren und in einem noch höheren Maße oder in einem eigentlich nicht gekannten Maße, wenn man vergleicht sozusagen als Schnittpunkt mal das Krisenjahr 2008. Also seitdem hat sozusagen die Debatte um die Systemfrage, ich will das jetzt gar nicht so sehr aufpolitisieren, aber die Frage sozusagen, wie ist eigentlich das Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus enorm an Fahrt angenommen? Und genau in diesem Zusammenhang, auch als ein Produkt sozusagen von Globalisierung, passiert diese Migrationskrise und passiert diese Rassismuskrise, die uns auch als Zivilgesellschaft, als progressive Forscherinnen oder wie auch immer wir uns verstehen wollen, eigentlich auch davon ablenkt, mit anderen sozialen Krisen umzugehen und andere gesellschaftliche Konflikte zu thematisieren. Insofern meine Antwort darauf, ist das gewollt? Nein, gewollt ist das nicht, aber es hat natürlich auch gewisse systemstabilisierende Effekte und es lenkt von anderen Problemen ab, mit denen wir uns eigentlich auch beschäftigen müssten, wenn wir uns wiederum mit den Ursachen von Rassismus und Rechtsextremismus auseinandersetzen und nicht nur so eine Placebo-Politik machen, wie, ich will das NPD-Verbot gar nicht noch aufweisen, aber wie das NPD-Verbot.
Das haben wir natürlich auch durch die Frage. Stärke Dimension, das haben wir eine neue Dimension von Angst, Horn.
Ich möchte einfach noch zwei Räume anzeigen, nochmal binden, die ich vergessen habe. Und die auch, die Deutsche auch nicht viel zu tun haben, nämlich Bürgerservice-Amt. Inwiefern? Als kleines Beispiel, wenn man zum Beispiel sich melden möchte, dann wählt man einen Mitarbeiter und der sagt, ich muss erstmal prüfen, ob sie überhaupt ihren Wohnort wechseln dürfen. Und dann war man da und gesagt, ja, wenn es auch keinen Beweis hat, dass ich das nicht wechseln darf, dann mache ich das nicht. Nee, ich will es mal prüfen. Dann wird man ewig, wird irgendwie angerufen, aus einem Report und. Und da kann man nur sagen, da kann man nichts tun. Und noch, und das ist noch gefährlicher für uns Ausländer, Ausländerbehörde. Ich glaube, mit der Polizei haben wir nicht viel zu tun. Wir werden nicht ausgeschoben aus dem Land, sondern der hat nur die Befehle zu umsetzen von der Ausländerbehörde. Und dort passiert vieles wenig. Und das, die haben dort nichts zu tun. Die gehen nicht hin, müssen auch nicht hingehen, aber da passiert wirklich sehr viel bei der Ausländerbehörde. Und ich weiß nicht, inwiefern man sich auch dagegen wehren kann. Weil die Mitarbeiter, die Sachbearbeiter haben einen großen Spielraum und da bewegen sie sich. Und das ist wirklich ein bisschen, keine Ahnung.
Ich wollte eigentlich nicht das letzte Wort haben. Darum hoffe ich ja, dass es noch Wortmeldungen aus dem Publikum gibt, mit Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt genau in der Zeit. Ich erlaube mir trotzdem jetzt auch die Frage aus meiner Sicht zu beantworten. Ich sage, die Angsträume sind größer geworden. Wir gehören mittlerweile dazu. Nicht nur die Politik, über die wir gerne mal schimpfen, nicht nur die Polizei, über die wir auch immer gerne schimpfen, sondern jetzt sind es ja auch die Medien, die Presse, da ist egal, ob das NDR, TH oder wer auch immer ist. Wir sind ja auch für alles verantwortlich. Also wenn der Polizist nicht da gerade steht oder die Politiker nicht da steht, sind wir es halt oder andersrum. Ja, auch wir arbeiten mittlerweile bei Demonstrationen mit Security. Wir haben immer zwei Securities mit. Das war auch des Öfteren schon gut, dass wir sie damit haben. Ich hätte es mir auch nie gedacht, dass es jemals so weit kommt. Es ist längst so weit. Es wird auch nicht besser, glaube ich. Also ich bin da ein bisschen pessimistischer immer und hoffe, dass doch mal irgendjemand kommt mit dem roten Pinsel und die rote Linie anfängt zu malen. Das ist die Botschaft, die ich gerne heute noch an diesem Abend in die Menge schmeißen würde. Und, aber ich weiß ja, das ist das Publikum, da renne ich offene Türen ein. Aber trotzdem transportiert es nach draußen, sagt Leute, greift zum Pinsel und malt die rote Linie. Einfach um es wieder pauschal zu gestalten. Und würde jetzt sagen, Dankeschön für die Anwesenheit, Dankeschön für die Mitarbeit, Dankeschön natürlich ans Podium auch, aber an Kai natürlich, der jetzt nicht als Buhmann hier verschrieben war, nein, er war da. An Martina, Dankeschön, an Osama natürlich, Dankeschön, dass du drüber gesprochen hast, auch was du erlebt hast, um es plastisch zu machen. Matthias, an dich natürlich auch von Esra für die wichtige Arbeit, die ihr tut. Ja, und natürlich danke an Sie alle, dass Sie heute da waren, trotz Freitag, trotz der Uhrzeit, des Wochenende. Dankeschön.